NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
24. März 1973. Pink Floyd veröffentlicht das Album The Dark Side of the Moon.
Ich war 14 und stand vor den riesigen Boxen im Zimmer von Heinz. Bis dahin galt Heinz eher als Außenseiter, insgeheim bemitleidet als einziges Scheidungskind in unserer Klasse. Aber Heinz' Vater, war es das schlechte Gewissen, hat ihm diese starke Anlage ins Zimmer gestellt und Dark Side of the Moon gekauft. Heinz' Ansehen bei mir stieg in diesem Moment erheblich. Vor allem, weil er mir die Platte dann auch noch geliehen hat. Mein Taschengeld hätte dafür eher nicht gereicht. So konnte ich sie denn überspielen auf meine BASF Super 90 Low Noise Audiokassette. Und da ich nichts wegwerfen kann, habe ich die noch heute. Klingt inzwischen so. Ich brauchte sie also nicht zu kaufen. 50 Millionen andere haben es getan. Pink Floyds Dark Side of the Moon ist eine der meistverkauften Platten aller Zeiten. Noch heute ertönen das Kassenklingeln aus Money und das berühmte Bassriff im Siebenvierteltakt in gefühlt jedem dritten Fernsehbeitrag über Geld. Nie wieder hat jemand mit Kritik an Kommerz und Kapitalismus so viel verdient.
Geld ist der Knüller. Krall dir den Cash mit beiden Händen und bunker ihn. Neues Auto, Kaviar, 4-Sterne-Tagtraum. Ich glaube, ich kaufe mir ein Football-Team.
Dass es der ganz große Wurf werden könnte, ahnen die Bandmitglieder schon beim Erscheinen der Platte heute vor 40 Jahren. Gitarrist David Gilmour.
I can clearly remember.
Ich kann mich genau an den Moment erinnern, als wir den ganzen Mix zum ersten Mal komplett abhörten und wir dachten, mein Gott, hier haben wir wirklich was Fantastisches hingekriegt.
Done something fantastic here.
Hardy Schuster, heute Tontechniker, Musiker und Musikproduzent aus Köln, hat auch seine Geschichte mit Darkside als 13-Jähriger.
Ich erinnere mich an eine Party, zu der ich mit meiner Mutter und ihrem neuen Freund damals gegangen bin. Und ich war das einzige Kind unter sehr vielen Erwachsenen. Und es kam mir so vor, als würde sich ein ziemlich langweiliger Abend anbahnen. Dann kam der Gastgeber auf mich zu mit so einem richtigen Weihnachtsmann-Gesicht, meinte zu mir, ich glaube, das könnte dir gefallen. Dann hat er mir einen Kopfhörer übergestülpt und hat Dark Side of the Moon aufgelegt. Was ich da gehört habe, hat mich in eine Trance versetzt, aus der ich dann, glaube ich, erst 2 Wochen später wieder erwacht bin.
Vielleicht aber auch bis heute nicht.
Diese Klänge, die waren also von so einer unglaublichen Magie, dass ich ab da den Wunsch hatte, einfach zu ergründen, wie werden solche Sounds erzeugt? Wo kommen diese Klänge her? Ich glaube, ich kann sogar sagen, dass an diesem Abend meine Entscheidung für einen Beruf als Tontechniker gefallen ist.
Tatsächlich setzt die Aufnahmequalität damals völlig neue Maßstäbe. In den berühmten Londoner Abbey Road Studios perfektionieren Pink Floyd ihren Stil der Soundcollagen mit Elektronikexperimenten, Wortfetzen und Alltagsgeräuschen. Manchmal mit Hilfe der brandneuen Synthesizer, meist aber noch ganz analog und mühsam per Tonband. Entscheidend sind die Ideen und Fähigkeiten von Tontechniker Alan Parsons, der über Nacht zum Superstar seiner Zunft aufsteigt.
We run back and drop in a bit.
Yeah, you can if you like. Just turn it down a bit.
An enormous power and inspiration in working hard to achieve something.
Hart arbeiten zu müssen, um etwas zu erreichen, setzt ungeheure Kräfte frei. Wenn es zu einfach ist, spürt man, dass man vielleicht nichts geschaffen hat. Wenn man aber mit der Technik kämpfen muss, kommen bessere Ergebnisse heraus.
Diese ganzen Soundscapes, die Parsons da verarbeitet hat, das war wirklich so das Aufeinandertreffen von einfach Genies, sage ich mal, musikalisch und produktionstechnisch. Und das war, that was the shit.
Diese LP verändert die Hörgewohnheiten ihrer meist jugendlichen Käufer. Statt nebenbei Hausaufgaben zu machen, ist ehrfurchtsvolles Lauschen angesagt. mit Kopfhörer oder vor Fatis neuen Hi-Fi-Boxen. Dark Side of the Moon ist auch deshalb so erfolgreich, weil hier die Stereoanlage, wichtiges Wohlstandssymbol der 70er, endlich mal so richtig zu Ehren kommt. Und natürlich wegen dem berühmten schwarzen Albumcover von Storm Thorgerson. Das mit dem Lichtstrahl, der sich in einem Prisma bricht. Für Pink Floyd-Bassist, Texter und Chefideologe Roger Waters ist die Platte allerdings viel mehr. Nämlich ein Werk über anonyme Machtstrukturen, die uns in Wahn und Entfremdung treiben, wenn wir uns nicht wehren.
Ein wichtiges Album. Ein Konzeptalbum über den Menschen und das menschliche Leben. Der Mensch muss im Leben Entscheidungen treffen und die beeinflussen, ob die Erde ein hellerer oder dunklerer Ort wird. So sieht's aus. Jedes Jahr erscheint dir kürzer, nie findest du die Zeit. Deine Pläne scheitern oder sind nur ein halbes Blatt wirrer Text. Still und verzweifelt durchhalten, das ist die feine englische Art. Die Zeit ist um, das Lied zu Ende. Dachte eigentlich, ich hätte mehr zu sagen gehabt.
Banal? Vielleicht. Musikkritiker pflegen das Bonmot, Waters habe nichts zu sagen, das aber gut. Wir in Deutschland haben die Texte damals eh nicht verstanden.
Ich habe diese Platte so verinnerlicht als ein Gefühl, ja, nicht als was, über was man nachdenkt. Und ich muss sagen, die Lyrics haben für mich eigentlich zu dem Zeitpunkt keine Rolle gespielt.
Dennoch gewinnt Darkside seine Kraft aus dem permanenten kreativen Wettstreit zwischen Waters, dem Kopf der Band, und Gilmore, ihrer Seele. Die beiden anderen Musiker, Keyboarder Rick Wright und Drummer Nick Mason, sind da eher Beiwerk.
Ich glaube, dass dieser Konflikt bestimmt eine der Energiequellen war, aus denen sich die Gruppe gespeist hat. Roger Waters war immer ganz klar der Konzeptmensch und der Songwriter, während Gilmore ist einfach ein unglaublich toller Musiker.
Heimlicher Star der Platte ist allerdings eine fast unbekannte Sängerin, Claire Torrey, die bei The Great Gig in the Sky für 30 Pfund Honorar eine der berühmtesten Gesangspassagen der Rockgeschichte abliefert. Parsons hatte sie eingeladen, sie möge beim Singen daran denken, in diesem Stück gehe es um den Tod. Ohne jede Probe legt Claire los.
Krass, wirklich. Diese Performance hat was sehr, sehr Urgewaltiges, was mich irgendwie auch an Geburt erinnert, komischerweise. Irgendwas Orgiastisches, aber hat auch was mit dem ganzen Geburtsprozess für mich zu tun.
Jeder, wirklich jeder, hätte schwören können, dass sowas nur eine gestandene schwarze Soul-Sängerin hinbekommt. Bis er die Fernsehdoku über das Making-of gesehen hatte.
Ich war bass erstaunt, dass es eigentlich ein weißes, recht schüchtern aussehendes Mädchen war, was sich dann nach dieser Aufnahme auch noch bei der Gruppe entschuldigt hat dafür, was sie jetzt gerade getan hat.
Pink Floyd prägen das Genre des Prog-Rock, der sogenannten progressiven Rockmusik. Live heißt das, gigantische Boxentürme, brillante Soundqualität und riesige Leinwände mit bizarren Filmeinspielungen. Und nichts von dem schweißtreibenden Bühnenzauber, den Bands wie The Who, Led Zeppelin oder die Rolling Stones damals veranstalten. Zeitzeuge Hardy Schuster.
Bei den Shows war das ja so, dass man bei Pink Floyd immer sehr weit weg war. Also es ging gar nicht so sehr jetzt um die physische Präsenz der einzelnen Musiker, dass die große Sprünge machen oder dass die enge Hosen anhaben, sondern das war die Droge, die durch die Ohren kommt. Ja.
Und zwar von Anfang an. Pink Floyd, Mittelschichtskinder und Schulfreunde aus Cambridge treffen sich Mitte der 60er wieder an der Art School für Architektur im kreativ brodelnden London. Bands zu gründen ist angesagt. Im legendären UFO-Club experimentieren die jungen Soundarchitekten als erste mit Quadrophonie, Laser und Duftkanonen und erschließen der Popmusik ein Arsenal neuer Möglichkeiten. Treibende Kraft der Anfangsphase, der genial versponnene Songschreiber, Leadsänger und Gitarrist Syd Barrett. Er nennt die Band nach seinen Lieblingsbluesmusikern Pink Anderson und Floyd Council, hat aber sonst mit Blues wenig am Hut, gilt vielmehr als Erfinder des britischen Psychedelic Pop. Ein euphorischer Kritiker 1967.
Pink Floyd schießen den Pop zum Mond.
Tragisch für den hochsensiblen Barrett, Gerade als Pink Floyd Kultstatus erreicht haben, schießt er sich selbst mit einer Überdosis LSD aus dem frischen Ruhm in die Psychose. Sid, der Crazy Diamond. The lunatic is in my head.
The lunatic is in my head. Damals war das bei vielen Bands so, dass man sich zuerst in diese Drogengeschichte reingestürzt hat, sehr, sehr euphorisch die Möglichkeiten erforscht hat, die es einem gibt. Und als die Leute dann begonnen haben, Gehirnschäden plötzlich davonzutragen, dann sind natürlich diejenigen erschrocken, die das mit ansehen mussten. Also das sehe ich schon auch in diesem Album drin.
Dark Side of the Moon, eine Metapher, die Mark Twain geprägt hat für die dunkle Seite der Persönlichkeit. Bei Pink Floyd steht der Albumtitel für Syd Barretts Absturz in den Wahnsinn. Und obwohl die Band ihm anfangs alles verdankt, ist er so nicht mehr tragbar. Man ersetzt ihn durch David Gilmour. Drummer Nick Mason in einem Interview 2010.
Keiner brachte es übers Herz, ihm zu sagen, du gehörst nicht mehr zur Band. Als wir zu einem Auftritt nach Southampton fuhren, haben wir ihn einfach nicht abgeholt. Das war 1968, sehr lange her, aber wir schämen uns heute noch dafür.
Genau diese Schuldgefühle werden zum entscheidenden kreativen Antrieb der weiteren Bandkarriere. So jedenfalls sehen es die Barrettianer, jene verschworene, weltweit vernetzte Fangemeinde, die um den Abgestürzten bis heute einen einzigartigen Kult betreibt. Ein Ober-Barrettianer ist der italienische Literaturdozent Michele Mari. In seinem Buch Mr. Pink Floyd, kunstvoll verwobene, fiktive Ich-Erzählungen aus dem Floyd-Kosmos, gibt er etwa Roadmanager Peter Watts das Wort.
Für jedes Live-Konzert von Dark Side waren mindestens 18 Lkw nötig. Randvoll mit Technik, 80 bis 90 Mann, 5 Hotels. Irgendwie erinnerte mich das an Sisyphus. Abbauen und wieder aufbauen. Ich denke, dass Roger mit Pauken und Trompeten irgendeine Trauer zu verbergen suchte und dabei die anderen mitzog. Diese gewaltige Maschinerie mit all ihrem Getöse sollte die Stimme des Jungen zum Schweigen bringen, der ihnen alles beigebracht hatte. And if the cloud bursts, thunder in your ear. You shout and no one seems to hear. And if the band you're in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side of the moon. Und wenn deine Band anfängt, andere Stücke zu spielen, treffen wir uns auf der dunklen Seite des Mondes.
Die hat Barrett bis zu seinem Tod 2006 nicht mehr verlassen. Fast 40 Jahre lebt er in der Kellerwohnung seines Elternhauses in Cambridge. Derweil treibt der Hypererfolg von Dark Side Pink Floyd in die Gigantomanie. Für die Tourneen zu den nächsten Welterfolgen Wish You Were Here, Animals und The Wall brauchen sie schon 3 Jumbojets. Die Aufführung von The Wall am Potsdamer Platz 1990 gerät zu einem der größten Events der Popgeschichte. Künstlerisch aber ist die Band nach Wish You Were Here, das sich noch einmal um Barrett dreht, auf dem absteigenden Ast. Die Sozialkritik von Champagner-Sozialist Roger Waters wirkt zunehmend bemüht. Ende der 80er resümiert die Zeit.
Der Schaden, den die Propheten der selbstzufriedenen Nichtigkeit in den Köpfen ihrer Hörer über die Jahre angerichtet haben, ist vermutlich nicht wieder gut zu machen.
Bei der Jugend sind Pink Floyd und ihre Art der Musik allerdings schon sehr viel früher erledigt. 1977, 4 Jahre nach Dark Side of the Moon, stehen die Zeichen auf Punk. Punk-Idol Johnny Rotten von den Sex Pistols wird berühmt mit seinem T-Shirt I Hate Pink Floyd.
Punk war eine ganz gesunde Gegenbewegung. Den Stinkefinger zu heben, zu sagen, was wollen wir mit den alten Säcken, wir machen jetzt was anderes, 3 Akkorde für ein Halleluja.
Da war ich aber leider schon 18 und damit für Punk und seine respektlose Bilderstürmerei definitiv zu alt.
Zeitzeichen erinnerte Thomas Pfaff an das Pink Floyd-Album The Dark Side of the Moon, das am 24. März 1973 veröffentlicht wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.